Es ist soweit. Nach über 160 Episoden, genauer gesagt, nach 161 Episoden, muss der Marco Markus Kopp, der seit der Folge 8 dabei ist und jetzt bis zur Folge 169 durchgezogen hat, sich leider heute krank melden. Und jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber was ist denn mit der einen Folge beim Gamers Heaven, wo ihr nur zu zweit ausgefahren seid nach Telfs? Da müssen wir sagen, ja, das zählt nicht, weil das war aus logistischen Gründen. Das lag nicht daran, dass der Marco nicht wollte oder konnte, aus körperlichen oder persönlichen Gründen, sondern es war einfach so, dass er es nicht nach Telfs geschafft hat. Es ist jetzt ein bisschen eine schwache Ausrede, aber ich lasse das nicht gelten, weil es eine Auswärtsepisode ist. Marco ist jetzt krank, er hat 160 Episoden aufgenommen, ist jetzt zum ersten Mal krank. What the hell? Michi, wir sind wieder zu zweit im Äther, jetzt sind wir wirklich ganz auf uns alleine gestellt. Marco ist nicht da, um Gottes Willen.
Um Himmels Willen, was tun wir? Aber ich habe schon gemeint, du sagst, er hat 170 Grad Fieber. Nein, jetzt, wir können ja einfach ehrlich sein, der Marco ist nicht krank, sondern wir haben gesagt, die Jubiläums-Super-Spezial- Happy 170. Ausgabe, die ja sehr viel bedeutet für uns als Zahlen-Afficionados, wollen wir allein machen, ohne in Marco, weil er ja so immer so ein negativer Typ ist. Nein, der Marco ist leider krank. Ja. Oder auf Urlaub.
Nein, er ist krank. Und ich muss leider dazu sagen, ich bin auch schon wieder, ich merke schon wieder, hey, da ist ein Pumpenschnupfen im Anmarsch. Ich
war gerade sind solche Männer. Das sind solche Männer.
Und wir will rotzen im Podcast. Ja.
Wieder, ich bin krank, ich habe ein bisschen Schnupfi, ich muss halt daheim bleiben. Die Angestellten wieder. Die Angestellten. Ja, jetzt sind wir zu zweit wieder.
Jetzt sind wir zu zweit und wir haben letzte Woche ganz breitbeinig und großspurig haben wir eigentlich unseren Fahrplan für das heutige Jahr noch runtergebracht. Betet, einige predigt. Und da wäre ja vorgesehen, dass wir jetzt zu dieser Folge, zur Nummer 170, unser Back to the Future Special machen, wo wir so ein bisschen über Zurück in die Zukunft reden, wie wir auch über Stranger Things geredet haben. Das damit aber verschieben, weil das macht zu dritt einfach sehr viel mehr Spaß, so wie vieles im Leben. Und deswegen machen der Michi und ich heute ein Vorgeplänkel Heavy Spezialepisode Light. Nämlich ist der Name dieser Folge.
Was guckst du?
Was guckst du?
Das ist für die älteren Semester, also alle, was damit hochen, kennen ihr das vielleicht. Was guckst du war vom Kaya Jana, damals eine sehr sehr erfolgreiche Comedy-Tour und Fernsehshow. Ich habe es zwar nie geschaut, aber diese Aussage, was guckst du, ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Und das hat nämlich sein Charakter der Türsteher, oder?
War das? Ja, stimmt, ja.
Der hat das immer gesagt, oder? Was guckst du? Ja, sehr witzig, da kann ich ja nah. War jetzt auch nochmal gleich, um gleich tief einzutauchen. Wir waren ja beim Teddy Gellibrand, hast du, glaube ich?
Ja, genau.
Und da ist der Kaya Jana aufgetreten für ziemlich langen Teil hat der da nochmal Comedy-Programm gemacht.
Ah, okay.
War sehr witzig. Nein, gut, was guckst du, haben wir uns gedacht, wir reden heute mal einfach darüber, was wir aktuell schauen. Weil es gibt natürlich zu Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit und zu Halloween immer die Klassiker, aber vielleicht haben wir auch was Neues. Und falls ihr euch wundert, warum ich vielleicht ein bisschen abgelenkt bin, ich versuche gerade Eskapismus hoch 2 und baue nebenbei noch den Lego-Familien-Weihnachtsbaum auf. 24 Säckchen Bauspaß. den ich mir gegönnt habe zu Weihnachten und eigentlich
klingt,
mit der Family.
Das klingt, als ob es Zement wäre.
Ja, Zement-Spaß. Na,
24 genau, Sekunden, war, Spaß.
Das war ein super Ding, ein super Slogan für so eine Zementfirma. Na, und den wollte ich auch, oder habe ich zum Teil mit der Nella aufgebaut, zum Teil mit der Debbie, aber nachdem Weihnachten naht und wir ab nächster Woche ja schon in Deutschland bei unserer Family sein, muss der Baum fertig werden und ich baue ihn jetzt gerade. Und es macht Spaß, wie Lego allgemein. Leider unbezahlte Werbung, ich bin ja Lego nicht Influencer, ich bin ja Fanfluencer, würde ich mich nennen. Weil ich so ein Fan bin und immer alle davon erzähle und dann auf einmal Leute sich Lego-Sets kaufen. Und sagen, hey, schau, ich habe mal Lego-Set gekauft, voll cool. Mein Bruder hat sogar gestern gesagt, und der ist überhaupt kein Kind mehr, in keinster Art und Weise, hat gestern gesagt, war ja die Lego, der Lego Jazz Club, der ist schon richtig cool. Und was ich noch sagen muss zu Lego, die haben es ja großartig geschafft, von Kindern auf Erwachsene und jetzt auf Frauen zu gehen, oder? Also die haben ja, die sind ja auf, haben wir ja Kinder mit ihren Spielsachen, dann ist es das gar nicht so gut gelaufen, dann haben sie mit den Franchises die Erwachsenen abgeholt, also die Adult Fans of Lego, AFOLs genannt, liebevoll. Und jetzt bin ich letztes Mal im Müller gestanden und da sind das zwar so Mädels, und die sind einfach richtig so vor die Lego-Blumensets gestanden, so, aber die waren so Anfang 20, weil ich habe sie nicht mehr so wirklich alle Worte verstanden, die sie gesagt haben. Und die haben so voll das gefeiert, haben gesagt, wow, das Rosenset, wow, das ist so mega, das hätte ich so gern, na, die pinken Rosen, das ist so cool.
Und da kann ich gleich mitreden, ich habe nämlich auch so ein Blumenset von Lego, ich bin da ein Fan davon.
Das ist voll, also wir haben auch welche, wir haben den Weihnachtsstern, wir haben den Kranz und so von Matti und Michi haben wir so die kleinen Pflanzen geschenkt gekriegt und den Wildblumenstrauß. Und das macht erstens richtig Spaß zum Bauen, der Kranz ist grenzwertig und die schauen einfach richtig schön aus. Also es ist ein richtig cooles, stylische Einrichtungsgegenstände.
Ja, das ist cool. Ich habe vom Christoph, Grüße gehen raus an der Stelle, habe ich zum Geburtstag, zu meinem 43. Geburtstag, beim Roller Derby überreicht bekommen als Geburtstagsgeschenk Indiana Jones Funko und ein kleines Bambus-Set Lego.
Und jetzt Grüße genau raus von mir, Christoph, warum habe ich noch nie was gekriegt zum Geburtstag? Geschweige denn zum Geburtstag oder einfach so einmal. Also so Lego-Sets werden sehr gerne von uns angenommen. falls ihr euch einmal ein Thema wünschen wollt oder so.
Auch von Leuten, die dich nicht kennen. Oder kennst du ihn, Christoph?
Genau. Ja, ich glaube schon. Oder? Kenne ich nicht?
Mal gesehen, hab's nicht sicher.
Christoph, kennen wir uns?
Schreib's in die Kommentare.
Sag jetzt nichts, wenn wir uns kennen und du mir gerne ein Lego-Set schenken willst. Genau. Aber deswegen bin ich gerade noch nebenbei ein bisschen beim Lego-Set bauen und freue mich jetzt aber über unsere TV- und Fernsehfolge oder Kino, whatever.
Genau. Bei mir wird das Ganze ein bisschen vergangenheitslastig, weil ich habe die letzten Wochen und Tage angefangen, alte Serien zu rewatchen.
Ganz was nice. Star Trek.
Unter anderem, aber da sind auch noch ganz, ganz andere Perlen drin. Aber fang du mal an, weil du hast was ganz Aktuelles geschaut, oder?
Ja, und du brauchst ja nicht meinen, weil der Marco heute nicht da ist, dass du jetzt da ohne Shame rausgehst aus der Episode, gell? Ich werde Marco würdig vertreten. Vielleicht ein bisschen weniger Peniswitze, aber trotzdem.
Marco, Schema vom Dienst.
Der Marco ist ein Mental Schema. Kein Body Schema, sondern ein Mental Schema. Ich habe mir jetzt Frankenstein angeschaut, den neuen Frankenstein-Film, der jetzt auf, mit alles Deutsch, Netflix zu sehen ist, vom Guillermo del Toro. Den wir ja alle sehr lieben, der ja bekannt und ist für seine sehr skurrilen und auch sehr, wie sagt man, grausig, wie sagt man das?
Ja, so Creature Features.
Ja, Creature Horror Features. Horror, ja. Also immer noch, es wird jeder Tribute von Bahn. Nicht Tribute von Bahn, Labyrinth. Bahns Labyrinth,
ja.
Das eine augenlose Monster. Mit den Augen auf die Hand, das dann so die Hand so über die Stellen tut, wo die Augen waren und da die Augen drinnen hat. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und auch diese Bürgerkriegsszenen aus Spanien, die er da darstellt, das ist richtig haut. Genau, also Guillermo del Toro ist der Director, ziemliche Starbesetzung, Oscar Isaac, unser Bo Dameron aus Star Wars, beziehungsweise auch der Moon Knight im Marvel-Universum. Unser Mann in Hollywood, Christoph Waltz, auch wieder großartig. Charles Dance kennt man als Tyrion Lannister von Game of Thrones.
Ah, super, der spielt damit. Fantastisch, ja. Den liebe ich ja.
Alien 3, Last Action Hero, auf der Suche nach dem goldenen Kind, Dracula Untold. Der ist für mich immer so ein bisschen ein alter, böser Mann-Charakter. Und das spielt er da auch wieder. Wenn ich nicht gut gekannt habe oder vorher nicht gekannt habe, sind eigentlich die zwei, also nur der zweite Hauptdarsteller, nämlich der Jakob Elordi. Der spielt nämlich The Creature, also Frankensteins Monster. Der hat gespielt bei The Kissing Booth, Saltburn, den habe ich noch nicht gesehen, Priscilla, Kissing Booth 2 und Kissing Booth 3.
Was? Okay.
Ja. Und bei Pirates of the Caribbean, aber da bin ich nicht, bei Salazar's Revenge, glaube ich. Da hat er noch mitgespielt, aber da weiß ich gar nicht genau, wen er da gespielt hat, aber ich glaube niemanden wirklich großen. Genau, der spielt The Creature, sehr gut. Und die Mia Goth, die spielt die Lady Elizabeth, also prinzipiell die. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei den alten Frankensteins auch so war. Nicht Love Interest ist es eigentlich nicht, aber halt die quasi der Creature so ein bisschen das Menschliche gibt.
Mhm. Jetzt muss ich gerade noch mal kurz eingrätschen zum Charles Dance oder Dancy oder was gerade über Charles Dance, Dance. Der ja in Tywin Lannister spielt, da werden ihn die meisten kennen. Da hast du ja richtig gesagt, der spielt ja bei Last Action Hero mit. Der ist jetzt 79 und der war bei Last Action Hero 57 und ist gefühlt seit damals kein Tag älter geworden. Also der schaut, glaube ich, immer noch ziemlich gleich aus. Und der schaut auch einfach aus, hey, wie ein besser weißer Mann.
Ja, ist geil, das ist voll. Und der ist ja immer, der spielt da jetzt auch wieder. Er spielt da in alten Frankenstein, also Vater vom Victor, in Arzt, genau.
Professor. Achso, warte mal, er spielt den Vater vom Professor.
Er spielt den Vater vom Victor Frankenstein.
Ah ja, okay.
Mhm. Ja. Und spielt es halt also wieder sehr, sehr ähnlich, wie ein Tyrion Lannister spielt. Ein bisschen in gewissen Phasen ein bisschen liebevoller. Aber er ist einfach ein besser Typ. Und prinzipiell geht es darum, der Film ist zweigeteilt. Der erste Teil, ich will jetzt gar nicht viel spoilern, weil es ist einfach, egal, es ist zweigeteilt. Der erste Teil ist aus Sicht von Victor Frankenstein, der zweite Teil ist aus der Sicht der Creature, aber es ist nicht so, dass die Creature ich kann natürlich nicht die ganze Geschichte von Frankenstein erzählen, weil der Frankenstein erzählt halt seine Kindheit, seine Jugend, wie er dann quasi in Christoph Waltz, der den Igor spielt, aber in einer anderen Art und Weise, wie man Igor normal kennt, weil der Igor ist ja eigentlich immer so ein bisschen so der Diener gewesen vom Frankenstein und also der Helfer, oder? Ist das wie Igor?
Mhm, der bucklige, genau, einjährige Hilfe.
Ja, und in dem Fall ist der Igor, spielt der Christoph Waltz, aber eigentlich den Finanzier, also der das ganze Geld zur Verfügung stellt und wie er den halt trifft und wie es dann eben darum geht, dieses Monster zu erschaffen oder halt diese Kreatur zu erschaffen. Und dann führt das eine zum anderen und dann endet quasi die Geschichte, wo sie der Frankenstein erzählt und dann erzählt das Monster, die Creature quasi seine Geschichte, wie es dann eben weitergegangen ist. Und es ist unglaublich schön inszeniert. Also es ist wirklich vom ersten Bild weg ist es einfach wunderschön. Also ich bin da gesessen und habe gesagt, hey, boah, das ist einfach, jedes Bild ist da perfekt. Also wie es mir auch bei Stranger Things gegangen ist. Also dass es wirklich alles so schön ist, dass man es einfach gern anschaut. Dann wilde, also das, was ich gemeint habe mit Guillermo del Toro, geht dann gleich relativ rasant los mit Kampfszenen, die wirklich brutal sein. Also wirklich ein paar Szenen, wo ich mir denke, wow, das ist ja wirklich, also Stuntman-mäßig unglaublich herausfordernd und cool. Und auch von der Choreografie, die Kamerafahrten und so, wirklich mega gut. Und ja, und dann erzählt es halt die Geschichte von Frankenstein, relativ klassisch, aber wunderschön, sehr, und der Zeitgeist, der damalige, ist super eingefallen. Ich meine, das ist, glaube ich, auch so viktorianisches London, oder?
Spielt das nicht in Deutschland?
Nein, es spielt anfangs in London. Und spielt, wandert dann aber nach in die Nähe von Vaduz irgendwo.
Okay.
1857. In der Zeit, in dieser zwischen 1855 und 1857, glaube ich, spielt es. Mhm. Also ich bin jetzt geschichtlich nicht so bewandert. Aber es ist halt die Zeit, die ich einfach geil finde. Ich weiß nicht, so Peaky Blinders ist, glaube ich, auch in der Zeit.
Das ist später. Okay. Peaky Blinders ist okay. So Zwischenkriegszeit. Aber ich weiß schon, was du meinst.
Es ist halt alles dreckig, ja. Es ist alles irgendwie, ja, so.
Ja, viktorianisches England, da weiß man Jack the Ripper und das ist die, da
genau,
weiß man
eh schon, so Gaslampen, genau, und so, ja. Genau, diesen Charme hat es. Und auch von den technischen Geräten und so ein bisschen Steam, nicht Steampunk ist es nicht, aber halt schon so, ja, wir brauchen Dampfmaschinen, aber dann doch wieder Elektrizität und Silber für die Blitzableiter und so. Also richtig cool, es ist echt richtig, richtig, richtig gut. Und ja, hat viel Spaß gemacht. Ich habe echt gut gefunden. Ich habe dann auch, man hat halt immer mehr die Sympathie wechselt relativ schnell. Eigentlich, das ist ja, es ist ja immer, ich glaube, die klassische Frankenstein-Geschichte ist ja, dass am Ende rauskommt, dass nicht der Creature das Monster ist, sondern eigentlich der Erschaffer.
Oder? Der Mensch.
Der Mensch das Monster ist. Und da wechseln die Sympathien wechseln relativ schnell, wechseln relativ schnell vom Frankenstein zur Creature. Vor allem dann, wenn sie den Erzählstrang übernimmt. Dann wird es nochmal intensiver und wirklich mega cool. Also, wie gesagt, mir fehlen noch ein paar Minuten am Ende aus jetzt, aber ist echt schön gemacht. Auf jeden Fall, ich meine, ist auf Netflix. Wer Netflix hat, schaut es nicht an. Macht echt Spaß. Wenn man auf das steht, also wenn man das ein bisschen grausige, wenn man dafür, also es ist schon sehr, gerade dieser Prozess, wie er halt die ersten Versuche macht und wie er dann an seine Leichenteile kimmt und so, das ist schon alles brutal und das ist schon alles zach. Und ich weiß nicht, was da für Krieg war. Irgendeiner wird schon gewesen sein, keine Ahnung. Aber da siehst du halt auch dann so Schlachtfeldszene. Also nicht eine Schlacht, aber so Schlachtfeldszene. Und das ist
da, schon alles. In China haben sie, glaube ich, Krieg geführt zu der Zeit, die Engländer, glaube ich, oder?
Ja, aber in Europa auch, weil er kriegt dann da irgendwie seine Leichenteile auch aus. Von da, von einem Schlachtfeld. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Echt cool. Auf jeden Fall. Auch jetzt vor Weihnachten kann man sich das anschauen. Ja. Genau, macht Spaß.
Ich habe das nämlich gesehen, dass das, ich habe da den Vorschlag gekriegt auf Netflix und habe dann den kurz verwechselt, den Film, mit The Bride, der allerdings erst nächstes Jahr rauskommt, auf Deutsch Frankensteins Braut, wo der Christian Bale Frankensteins Monster spielt. Und das ist wird als Horror-Love-Story kategorisiert. Okay. Und interessant ist da, dass geschrieben und Regie geführt bei The Bride, der nächstes Jahr ins Kino kommt, also das ist das nächste Frankenstein-Vehikel. Autorin und Regisseurin ist die Maggie Gyllenhaal, die Schwester von Jake Gyllenhaal.
Ah, okay.
Die kennen die meisten wahrscheinlich aus Dark Knight, wo sie als Love Interest von Batman spielt, die Rachel, glaube ich, heißt sie, oder?
Ich glaube, ich weiß es
gar nicht. Ich glaube, sie hat Rachel, ja.
Wir sind übrigens ziemlich unfair, weil wir haben von der Mia Goth gar nicht gesagt, wo die mitgespielt hat. Das will ich jetzt noch kurz nachreichen. Der hat bei Nymphomaniac mitgespielt, A Cure for Wellness, jetzt von den Größten, gell, was ich da jetzt Sieger kenne, ist bei Star Wars Starfighter im Cast, bei Die Odyssee, Emma beim Nine Blade, High Life, nur so ein paar. um ein paar zu nennen. Und sie hat ein ziemliches, wie sagt man, ich finde, ich mein, da nochmal mehr in Frankenstein, sie hat ein sehr spezielles Gesicht. Also sie schaut sehr speziell aus und ich finde, sie schaut perfekt aus. Sie schaut aus, wie die Frauen auf den Gemälden ausgeschaut haben aus der Zeit. Genauso schaut sie aus, finde ich. Also die ist perfekt gecastet.
Ich finde, dass der Oscar Isaac, vorher ist uns der Name nicht eingefallen, der passt ja auch perfekt eigentlich.
Voll.
Weil der hat auch sehr, die Mia Goth und Felix Cameron und der Christoph Waltz und der Oscar Isaac, das sind alles so Leute, die so sehr spezielle, der Charles Dance oder ich sehe gerade, David Bradley spielt mit, der Hausmeister von Hogwarts, die haben alles so super wiedererkennbare Gesichter. Und interessant ist, dass, ich möchte da jetzt nicht gemein sein, aber der Jacob Elordi, der schaut von den allen eigentlich so, der hat das so ein Modelgesicht à la
The
Witcher, wie heißt der? Henry Cavill. Der schaut dem Henry Cavill sehr ähnlich. Der hat als einziger von die ganzen Leute, die da gecastet worden sind, so ganz ein klassisches, breites Modelkinn. So.
Und das ist auch das, was mir so ein bisschen, wo ich so, das war für mich so ein Aha-Effekt. Spoiler ist jetzt keiner, wenn mir jetzt den Cast schon gesagt haben, du das jetzt vor allem gesagt hast, wo er enthüllt wird, die Creature, der hat einfach so was Kindhaftes. Der hat jetzt nichts, wahrscheinlich nicht Frankenstein-Horror-Movie, gore und grausig, sondern der ist einfach wie ein kleines Kind, schaut der aus, der schaut voll nett, immer so gewundert, ich habe mir gesagt, hä? Ich habe jetzt da irgendwie mit einem Zachen, weißt du, mit so einer Fratze gerechnet, oder? Aber der schaut einfach total nett aus.
Ja. Und
das ist wahrscheinlich, man ist ja auch gewollt, schätze ich, dass der so gecastet ist.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das einfach Zufall ist. Aber das ist echt cool. Also Casting ist einfach da auch sehr durchdacht. Was tragt halt auch super zur Story bei. Ja. Aber auf jeden Fall anscheinend ist echt cool.
Was gut dazu passt, das schaue ich jetzt zwar gerade nicht, deswegen passt es so gesehen nicht im Podcast, aber was ich geschaut habe und was ganz cool ist und was jetzt auch die zweite Staffel gibt, was du vielleicht anschauen solltest, wenn es noch nicht gesehen hast, ist Carnival Row.
Habe ich angefangen, ist es das mit den Elfen?
Ja, wo quasi die Fabelwesen Zuflucht suchen in so einem Steampunk-London.
Mit Cara Delevingne und Orlando Bloom, oder?
Ja, genau.
Das habe ich mal angefangen. Ich bin dann irgendwie bei diesem Krieg, den sie da geführt haben oder angefangen haben. Da bin ich, ich weiß nicht, das habe ich immer so am Abend geschaut, da bin ich dann immer einpennt. Aber ist das gut, oder?
Das ist super. Also das ist halt so.
Weil es ist irgendwie so, das war mal kurz, hat hey, Orlando Bloom, Cara Delevingne, und dann ist es relativ schnell wieder aus der Öffentlichkeit oder halt irgendwie aus der Bubble verschwunden. Deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht gut.
Wohl, das ist schon gut, aber das ist halt so ganz, ganz, ich finde das deswegen gut, weil das ist so, wie du vorher gesagt hast, das ist so, das Genre heißt Gaslamp Fantasy und das ist so also eine Mischung aus viktorianischem Look, also viktorianischer Zeit und dann so arkane Magie, also so sehr wissenschaftlich genutzte, gut erklärte Magie, die in der Story eben so wie Arcane, da kann man das am besten erklären.
Ja.
So, deswegen heißt es ja Arcane, weil das einfach über arkane Magie handelt. Aber Carnival Row ist, finde ich, eine sehr gute Serie, die sich ein bisschen zu sehr auf die Sexszenen verlassen haben, kommt mir vor, in der ersten Staffel. Das hat dann, das war nämlich irgendwie komisch, die waren irgendwie seltsam.
Wo läuft das?
Nein, das war so, kennst du das? Wenn es einfach nicht einpasst, wo du fragst, hä, was ist denn jetzt los?
Wenn manche, sie haben es jetzt einfach seit zwei attraktive Darsteller und jetzt lassen wir sie Sex haben, damit man noch ein bisschen mehr Bass kriegt.
Ich habe ja wirklich so geschaut, was, der Orlando Bloom und die Cara Delevingne ziehen da blank für das? Also so richtig, wenn man denkt, okay. Aber es hat irgendwie, es war so mit dem Schuchlöffel, auf Englisch sagt man, glaube ich, geschuhhornt. War das ein bisschen.
Geschuhhornt, ja. Okay.
Ich aber momentan anschaue, was jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen älter ist und was ich jetzt deswegen wieder angefangen habe, weil jetzt gerade, ich glaube, die nächste Woche der neue Film in die Kinos startet bei uns, ist Stromberg.
Nice.
Und ja. Das ist komplett auf Netflix zum Anschauen und ich habe das deswegen angefangen. Erstens geht es gut am Abend noch, wenn die ganze Family schon im Bett ist und man hat dann noch ein bisschen Zeit am Handy, so ein bisschen was zu glotzen mit dem Armkopfhörer rein. Dann ist Stromberg eben ideal, weil das sind immer nur 20 Minuten oder 25 Minuten, glaube ich. Und ich wollte wissen, ob das immer noch funktioniert, weil die Serie ist jetzt über 20 Jahre alt und da kann sie, oder knapp, na Moment mal, 2006, dann ist sie, ja doch,
19
Jahre alt. Und da kann es ja oft sein, dass man das besser in Erinnerung hat, wie es wirklich ist, beziehungsweise die Erinnerung täuscht oder ist einfach schlecht gealtert dann. Aber da muss ich schon sagen, hey Stromberg, das kann man immer noch schauen. Und für die damalige Zeit, also dafür, dass das jetzt bald 2 Jahrzehnte her ist, die waren ganz schön progressiv mit den Themen. Hey.
Ja.
Also das hat schon echt, das war für die damalige Zeit, glaube ich, war das, heute würde man sagen, ziemlich woke. Ja, nur damals hat es niemanden interessiert. Damals hat sich da keiner dran gestört. Damals war das einfach eine saulustige Serie. Heutzutage regen sich Leute darüber, dafür das ist zu woke oder keinen zu, sagt man, zu divers.
Nee, es ist schon richtig, es ist schon, also es arbeitet schon sehr viele Dinge ab, oder? Also es ist schon, wie sagt man, es ist schon sehr gesellschaftskritischer.
Ja, voll. Also vor allem gerade in die ersten paar Folgen schon, was da quasi, was sich Frauen am Arbeitsplatz, Frauen, die ja in führenden Positionen sind, was die sich am Arbeitsplatz gefallen lassen müssen. So für ältere Männer, die halt in der Karriere unter ihnen sind. Ja. Das ist schon cool gemacht, muss man sagen. Und ich verstehe irgendwie, dass der Christoph Maria Herbst, der hat ja mal gesagt, der hat keinen Bock mehr auf den Charakter.
Ja.
Und ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil ich glaube, der Christoph Maria Herbst ist halt sehr, sehr anders wie der Stromberg.
Woran man immer erkennt, was für unglaublich gute Schauspieler, oder was für unglaublich gute Schauspieler das sein, wenn sie im Privatleben, wenn sie dann irgendwie siehst und denkst so, wow, okay, man nimmt die dann immer so, wie sie in der Rolle sein, oder? Weißt, also ich denke mir immer bei Es, oder? Bei der Skarsgård, wenn der da, wo er mal in dem Interview gesagt hat, der hat da dem Kind, der hat gesagt, ich verursache gerade Childhood Drama, oder? Wie ich denn jetzt da quasi ansabber und sage, und wir dann gesagt, der gleich danach halt, hey, alles in Ordnung oder ist alles gut? Und deswegen finde ich das immer so witzig, wenn man sich solche Sachen, eben so Stromberg, man, das ist ein bisschen schwieriger, das, aber wenn du so einen Charakter wie den Dance, was wir jetzt gerade vorher geredet haben, immer so als besten Charakter, nur als besten Charakter kennst und dann denkst du, der ist bass, der muss ja voll bass sein. Und dann siehst du irgendwie die Bilder, wie sie da umeinander scheißen, dann denkst du, okay. Oder bei der letzten Stranger Things Staffel ist der dicke Junge, oder? Der ist so gut. Aber das ist ja ein riesen Arschloch, oder? Aber dann habe ich wieder so Behind-the-Scenes-Fotos gesehen, wie er so voll ist, sich so freit und so die Kamera. Woo! Und dann denke ich mir so, wow, fuck, ich habe jetzt gemeint, der ist ein Arschloch, aber der ist auf
keinen Fall. Man fällt ja immer wieder ein, weil man oft voll. Auch, jetzt gerade bei Kindern, weil der ist ja wirklich mit Abstand der Jüngste am Set, oder?
Ja, muss er sein, ja.
Und
mit ihr zusammen,
mir kommt einfach vor, dass Kinderschauspieler, die sind jetzt so viel besser, wie sie. Also angefangen hat es, glaube ich, mit Harry Potter. Weil früher waren oft Kinderschauspieler, entweder man hat ihnen nicht so viel abverlangt oder man war da einfach mit mehr zufrieden. Er ist ja nur ein Kind, beziehungsweise, wenn du jetzt vergleichst, was der Macaulay Culkin bei Home Alone schauspielerisch abliefert.
Ja, ja, ja.
Und dann vergleichst du mal, was die Stranger Things Kids abgeliefert haben oder was der Daniel Radcliffe abgeliefert hat mit seiner Harry Potter-Rolle, weil der war ja dann wirklich ein ganz, ganz jung. Ja. Das ist schon crazy, heavy. Das sind schon ein paar Talente dabei.
Voll. Nein, aber eben, wie gesagt, das ist beim Stromberg, glaube ich, nochmal, ich glaube, der Christoph Maria Herbst ist genau das absolute Gegenteil vom Stromberg.
Ja, eben, genau. Das ist, manche Schauspieler sind sich, glaube ich, mit gewissen Rollen nicht schwer. Also, ich kann mir zum Beispiel Hey, was ist der Jack Nicholson? Der spielt doch, glaube ich, hat doch, glaube ich, oft einfach selber gespielt.
Der Klaus Kinski. Nein, ich glaube, der Bradley Cooper, das ist kein Problem, einen gut aussehenden, reichen Typen zu spielen.
Ja, stimmt. Einen gut aussehenden, smarten, reichen Typen spielen.
Ja. Nein, ich weiß, was manch. Also, das ist, glaube ich, komplett, das ist ja komplett konträr zu dem, was er spielt. Und er ist ja, also, Problem habe ich gar keins mit Stromberg, ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich, und damals in der Zeit, wo das gelaufen ist, war ich, glaube ich, einer der wenigen, jetzt in meinem Freundeskreis, der das geschaut hat. Und ich habe das immer total gefeiert und wir haben das dann auch zum Vorglühen und so geschaut.
Hast du ein Legestück klein geschnauft oder was war?
Nein, ich mache gerade einen trockenen Hals. Ja, muss man auch so wie du ein Bier holen. Nein, ja. Wir haben das dann auch zum Vorglühen, habe ich gesagt, hey, schau mal Stromberg. Und das war noch wirklich so ein Ding, weil es einfach so witzig war und so gut passt hat. Aber man hat ihn irgendwie total mögen als Charakter, aber eigentlich ist er, hat man gesagt, eigentlich bist du totales Arschloch, aber du bist einfach lustig. Und deswegen hat ihn jeder mögen, oder? Also irgendwie ist jeder... Es gibt jetzt keinen, der sagt, der Stromberg, den mag ich nicht, obwohl er ein volles Arschloch ist.
Ja, das ist so ein bisschen, ich finde, der Christoph Walz hat das mit dem Hans Lander auf die Spitze getrieben. Weil der ist ja noch schlimmer, das ist ja so ein richtiges Nazi-Mörder-Arschloch. Und man freut sich aber in Glorious Bastards auf jede Szene mit ihm.
Ja.
Also der macht es ja so gut, dass es fast schon gefährlich ist, der Christoph Walz. Ich kann mich noch erinnern, dass damals die Diskussion war, dass viele Leute gesagt haben, nee, das ist deppert, das schau ich nicht, weil es ist nicht The Office UK oder The Office US. Und da muss man dazu sagen, dass Stromberg vor Office US angefangen hat. Also das war die erste Adaption von Office
UK. Und es ist ja komplett anders wie The Office US und The Office UK.
Ja,
weil The Office US und UK sind ja genau gleich auf dem Set her und so, oder? Sie haben das ja wirklich nochmal quasi regionalisiert
mit dieser Versicherung, oder? Es ist schon sehr, sehr ähnlich.
Ich habe The Office nie geschaut, muss ich zugeben.
The Office also, ist irgendwie lustiger, weil liebenswerter. Plötzlich, The Office ist lustig, aber auf eine liebenswertere Art und Weise und Stromberg ist halt gemeiner.
Mhm.
Ja, also, wenn du mich fragst, was finde ich besser, Office US oder Stromberg, jetzt muss ich beichten, jetzt kommt der Popkultur beichten, ich habe Office UK nie gesehen.
Denkst du, ich habe noch gar kein Office gesehen, außer halt Ausschnitte jetzt in irgendwelche Talkshows oder so, aber ich habe kein Office irgendwie geschaut.
Ja.
Deswegen kann ich gar nichts dazu sagen.
Aber wenn ich jetzt bloß noch eins anschauen dürfte, dann würde ich mich, glaube ich, für Stromberg entscheiden. Weil Stromberg ist schon wirklich... Also, das hat die so Ansätze von der Fremdscham, die dann von Jerks und, wie heißt die neue Folge?
Intimate,
wie das wird halt bei denen auf die Spitze getrieben. Aber Stromberg hat schon so
Stromberg hat das schon gut angefangen. Und was halt bei Stromberg schon ist, es ist halt, wir sind halt keine Amis und keine Engländer. Und diese Bürokultur, diese deutsch-österreichische Bürokultur, ich meine, ich habe jetzt nie in so einem Konzern oder in so einem großen Unternehmen gearbeitet, aber das ist halt was man irgendwie aus Erzählungen kennt oder was man, keine Ahnung, beim Praktikum oder selbst in der kleinen Firma, wo ich gearbeitet habe, ein bisschen gekannt hat, oder? Oder ein bisschen irgendwie näher ist wie jetzt das Englische oder das Amerikanische. Also meiner Meinung nach. Deswegen kann man da besser relaten vielleicht.
Ja, und was halt neu ist, es ist selten, dass man, also was heißt selten? Nein, es ist mittlerweile nicht selten. Aber man ist halt, es ist halt dann doch so, dass heimische Produktionen nicht abliefern. Also viele österreichische und deutsche Produktionen,
nicht abliefern ist unfair, das ist halt nicht unser Ding, oder?
Ja, weil so Codona zum Beispiel, hey, weiß nicht, wessen Ding ist das? Also,
ja, es gibt, also schau, mein Dad und meine Mom schauen halt Rosenheim-Cops.
Ja, weißt aber die können, also da muss aber ich oft sagen...
Aber es ist halt ihr Ding.
Ja, das sind halt Sprachbarrieren und einfach auch quasi Unkenntnis von Alternativen so. Also,
ja, wenn jetzt meine Mama True Detectives sagst, nachher, weißt du, oder Manhunt, oder wie heißt es, nachher schafft sie halt einfach nie mehr in ihrem Leben. Und ich wahrscheinlich auch nicht, weil sie die ganze Zeit Angst um mich hat.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Office, schon, da, wenn jetzt zum Beispiel, also ich finde,
Stromberg würde sie sicher auch lustig finden. Sie würde wahrscheinlich auch The Office lustig finden.
Ja, aber zeige The Wire zum Beispiel. So. Nenn mir eine deutsche Krimi-Produktion, die an das hinkommt.
Cobra 11.
Okay, cool. Oh ja, Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen, ja.
Nein, wie gesagt, ich schaue keine deutschen Krimis. Wir haben einmal probiert, wir haben mal gesagt, hey, schauen wir mal einen Tatort, weil alle feiern den Tatort so. Oder? Also gibt es ja Watchpartys und alles hat es ja da bei uns damals auch schon gegeben, im Zappa, wenn du dich erinnern kannst. Am Sonntag waren da immer Tatort-Watchpartys. Und dann haben wir geschaut und dann war es genau einer, wo sie einfach kein Skript gehabt haben, wo sie halt alles improvisiert. Also es hat ja eine Story gegeben, aber es hat sie haben halt alles improvisiert, oder? Die ganzen Dialoge und so. Was natürlich jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass man gesagt hat, boah, das müssen wir bald wieder mal schauen. Wir haben gesagt, es war schon cool, aber es war total eigenartig. Ich habe gesagt, jetzt schau mal an Tatort, ah, sind die alle so? Und dann haben wir gelesen und dann haben wir gesagt, ah, okay, nein, der ist jetzt speziell gewesen, weil die haben kein Skript gehabt.
Ja, okay, Tatort, da bin ich auch eines Besseren belehrt worden, vor allem auch von Christoph und Anna, die sehr große Tatort-Fans sind.
Das ist der, was dir Lego schenkt,
der Christoph. Das ist der mir Lego schenkt, Christoph und Anna, genau. Grüße gehen raus.
Lego-Sets gehen rein.
Grüße gehen raus. Beim Tatort ist es halt das so, dass es da, das sind ja mehrere Serien beim Tatort. Also,
das sind ja mehrere Kommissare und
ja,
so.
Ja, das ist ja keine homogene Serie.
Universum, ja.
Aber ich will da jetzt auch nicht, keine Ahnung, man darf da jetzt nicht alles so schlecht reden, was halt heimische Produktionen angeht, aber ich bin halt oft von heimischen Kriminalfilmen und von heimischen, also einer von den schlimmsten einheimischen Kriminalfilmen habe ich sogar im Kino mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur gesehen, das war Nobody. Der hat mich wahnsinnig genervt, der Film.
Nobody?
Ja, ja. Da war der Malkovich, war der Regisseur.
John Malkovich?
Nein, Blödsinn. Spinne ich jetzt. Wie heißt der Stockinger Darsteller?
Ja, ich weiß. Ja, ich kenne schon. Markowitz, doch schon Markowitz, oder? Nicht Malkowitz, sondern Markowitz, glaube ich. Was?
Markowitz, doch, habe ich richtig gesagt. Karl ja. Markowitz, genau. Und ja. Er hat gute Filme gemacht, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber der Film hat mir halt, den habe ich halt überhaupt nicht gut gefunden. Der war halt wirklich, ehrlich gesagt, eine Frechheit.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel wieder anschaust, die ganzen Leberknödel-Affäre oder Speckknödel, was es da gibt, diese Bayern-Krimis. Die sind schon wieder ganz cool.
Stimmt. Da habe ich jetzt einmal in einen zumindest reingeschaut. Da kann ich schon verstehen, was da das Appeal ist und dass das vielerlei gefällt. Da würde ich mir auch mal, also die Serie könnte man eigentlich auch mal anfangen.
Ja, weil das ist schon ganz, da habe ich ein, zwei geschaut. Ah, das war ganz lustig. Da waren wir in einem Hotel und die haben einen Kinosaal gehabt im Hotel, so einen kleinen, und einen Weinautomat vorne.
Geil.
Und dann haben wir uns vorne so einen Wein, hast du also verschiedene Weine ausprobieren können, haben uns da so einen Wein ausgedruckt und dann haben wir gesagt, jetzt hocken wir uns ins Kino und sind ins Kino gegangen und da ist der Film gelaufen, haben wir den halt angeschaut und der war richtig, haben wir gesagt, okay, das war jetzt gute Unterhaltung. Also es war jetzt nicht irgendwie so langweilig oder Fremdscham oder was, sondern oder typisch deutsch oder österreichisch, sondern das war einfach, man hat gesagt, hey, das war jetzt echt nett, war echt lustig. Ich gesagt, wir müssen uns die anderen auch mal anschauen.
Ja, ja. Aber Stromberg ist schon eine von die wirklich high-end coolen Sachen, die es so im deutschsprachigen Raum gibt. Ist ja von den gleichen Leuten, die Tatortreiniger gemacht haben. Tatortreiniger hat ja die gleiche, ist ja fast noch besser, ehrlich gesagt. Hey.
Da ist ja auch, der Ding spielt ja da mit, oder? Der Mädchen, wie ist der? Mädel.
Mädel, ja. Björn Mädel. Ja.
Mhm. Der spielt ja in Ernie, oder?
Ja, stimmt.
Und spielt quasi das ewige Opfer vom Stromberg, der ihm von alle gemobbt wird.
So, wer nur Office US kennt, das ist so das Pendant zum Dwight Schrute. Also das liebenswürdigere Pendant zum Dwight.
Ja. Ja. Ich finde auch den Cast von Stromberg extrem gut. Also das sind die genau die, wie gesagt, und das ist, glaube ich, das, was ich auch nochmal, wo man einfach als Österreicher oder als Deutscher besser relaten kann. es sind halt die Charaktere, die jeder irgendwie kennt in seinem Freundeskreis oder in seinem Arbeitsumfeld, oder? So irgendwie das Mädel, das irgendwie jeder doch gut findet und die alte Mutti und dann ein bisschen der Nerd und der Lässige, der wieder mit dem Mädel zusammen ist oder zusammen sein möchte oder was. Die sind zusammen, glaube ich sogar, oder?
Ja, ja.
Und das hat so viel, das hat halt die Parallelen, glaube ich, die einfach so wirklich. Und dann halt eben, seien es halt auch Deutsche und die sind uns halt schon näher wie die Engländer.
Ich finde, bei Stromberg wäre eine sehr, sehr gute Rolle spielt, aber die spielt, glaube ich, nur in der ersten Staffel mit, wenn es mir nicht täuscht. Das ist die direkte Vorgesetzte vom Stromberg, die Tatjana Berkel. Heißt der Charakter, sie, die Schauspielerin, heißt Tatjana Alexander. Und die spielt das so gut, so eine trockene Chefin, die sich halt.
Wie nennt er sie Felkel, oder wie?
Du Berkel.
Du Berkel.
Die sich halt extrem viel gefallen lassen muss. Und das sehr trocken immer so an sich abprallen lässt. Also das, die spielt das so. Die Rolle ist sehr leise und sehr zurückhaltend, aber die ist super gut. Und die hat das so typische. Da denkt man sich immer, boah, was muss die alles aushalten und was muss die sich alles gefallen lassen? Und dann hat sie so Momente, wo du dann denkst so, ah ja, doch halt nur quasi oberflächliche Corporate-Frau. Das ist schon ganz gut. Und die hat eine Szene in der ersten Staffel, die habe ich mir gleich mehrfach angeschaut, weil die so gut gespielt war. Da meint der Stromberg, dass er Abteilungsleiter wird und dann schaut sie ihn so an und dann sagt sie, doch was wollen Sie mir jetzt noch kurzfristig positiv auffallen, Herr Stromberg? Und der Satz, wie sie das gebracht hat, das ist schon echt großartig. Hey. Das sind wirklich so kleine, die Dialoge bei Stromberg sind sehr kleinteilig. Also wenn er die Monologe hält, das ist ja das, was sie, wo er am meisten Redezeit hat. Am meisten Redezeit hat er ja mit dem Publikum, also mit der Kamera, wo er so Monologe hält. Und die Dialoge in Stromberg sind sehr kleinteilig und kurz geschnitten.
Ja,
und es bestehen ja oft nur aus Worte und Blicke. Das ist eben das, was es Stromberg so geil macht. Das sind zwischenmenschliche Interaktionen, bestehen da so aus so ganz, ganz kleinteiligen Elemente oft bloß.
Ja, wenn er halt dann, das ist, was ich halt immer so gut finde, wenn er halt irgendwas sagt oder irgendwas hört, was sagt und dann so in die Kamera, also so in diese versteckte Richtung, in die Richtung von der so versteckten Kamera schaut, oder?
Jetzt.
Weil für die, was es gar nicht kennen, das ist ja ein Mockumentary, also es ist ja so, die Serie tut so, als ob sie ein Doku war über dieses Unternehmen, oder wo der Stromberg arbeitet.
Genau.
Oder über dieses Versicherungsunternehmen. Ist ähnlich wie bei The Office, aber man kennt diesen Stil auch noch von Modern Family zum Beispiel, wo dann immer wieder zwischen eine so Interview-Szenen geschnitten werden, wo die Hauptdarsteller eben so tun, als ob sie in einer Doku wären und Szenen erklären oder Handlungen oder Aussagen oder so. Und das ist ja das ganze lustiges Konzept. Ich bin eigentlich auch zu diesem Konzept der Mockumentary erst über Stromberg gekommen. Also ich habe das davor nicht gekannt.
Ich glaube, da hat es ja vor The Office gar nicht so viel gegeben, beziehungsweise nicht so viel, das irgendwie größer bekannt gewesen wäre.
Ja.
Was sie bei Stromberg nicht so viel haben, wie bei The Office UK und Office US, das sind die Talking Head-Situationen, also die Monologe mit der Kamera. Das haben sie bei die englischsprachigen Office-Varianten haben sie das ziemlich viel. Bei Stromberg haben sie das auch, aber nicht so viel. Da ist hauptsächlich nur er immer in der Situation. Also da reden die Angestellten schon ab und zu mit der Kamera, aber wirklich nur selten und kurz. Ja.
Ist es bei der Office mehr? Haben da die anderen auch noch mehr Redezeit? Also
zumindest bei der Office US kommen die Interview-Situationen, oder Interview ist es ja nicht, ich glaube, man nennt es einfach Talking Head, wenn einer keinen Interviewpartner hat, sondern einfach nur redet. Also wo man wirklich nur auf Schultern und Kopf sieht. Das ist bei Office US, zumindest in den ersten paar Staffeln, kommt das noch wesentlich häufiger vor. Mhm. Ich bilde mir ein, dass so gegen Ende, weil Office US hatte wirklich, glaube ich, 11 Staffeln oder so. Und das lässt dann mit der Zeit nach. Überhaupt der Mockumentary-Appeal lässt aber Stromberg dann sehr nach. Also es ist immer noch die Situation, dass immer nur die Shaky Cam und so zum Sehen ist, aber das gerät dann ein bisschen im Hintergrund.
Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich den ersten Film gesehen habe, aber das ist der, wo sie lasst das mal den Papa machen, oder? Wo sie da auf diesen Ausflug fahren, oder?
Ja, den habe ich gesehen. Ich kann mich nur noch erinnern, dass das meiner Meinung nach, wo ich das erste Mal gesehen habe, nicht funktioniert in Spielfilmlänge, das Format. Mhm. Ich habe den ein zweites Mal angeschaut und ich kann mich erinnern, und obwohl ich ihn zweimal gesehen habe, mit Abstand, mit Jahren Abstand, weiß ich nicht mehr so richtig, um was es da geht.
Ja, nicht
mehr. Ich weiß bloß nur, dass das schon, also sie können das schon doch aufrechthalten, den Humor über Spielfilmlänge. Also das passt schon, das funktioniert schon.
Ich bin auch gespannt, wie es jetzt nach der langen Zeit auch wieder alle dabei. Also ich glaube, dieser Mama-Charakter, die ältere Sachbearbeiterin, die ist ja, glaube ich, schon verstorben, oder?
Also der Charakter ist verstorben in der Serie, aber die Schauspielerin lebt natürlich.
Nein, ist nicht die Schauspielerin auch gestorben?
Nein, die lebt noch.
Da ist mir das jetzt.
Nein, die war ja ziemlich jung, wo sie, da hat man immer noch so, die hat das immer noch so gespielt, die war ja jetzt in unserem Alter, die war ja Anfang, Mitte 40, wo Stromberg angefangen hat.
Ich überlege nämlich nur gerade, wo jetzt so ein Mutchencharakter gestorben ist. Ah, von Two and a Half Men.
Ah, die Haushälterin.
Von Two and a Half Men, die Haushälterin ist gestorben.
Ja. Die hat übrigens einen sehr interessanten Namen hier, die Schauspielerin heißt Martina Eidner Achenbong.
Okay.
Ich kann das gar nicht richtig aussprechen. Achenbong, glaube ich, oder so.
Die Dinger, was heißt so?
Die spielt ich glaube, Rita. Da hast sie bei Stromberg. Was jetzt gar nicht. Die spielt eben da die Büromama bei.
Ah, okay. Das
ist die Erika. Erika Burgstedt.
Ja, Erika Burgstedt. Geil.
Aber genug, ja. Stromberg jetzt.
Mega. Ich bin gerade mit Santas Computer Lab fertig geworden. Siehst du das?
Oh, ich sehe es, ja. Das ist natürlich ideal für einen Podcast. Aber ich kann sagen, es schaut gut aus. Es schaut ein bisschen aus wie eine Weihnachtsschlittenabschussbasis.
Ja, es hat ein bisschen was von Star Wars, wie sagt man, Star Wars Computer.
Ja.
apropos Star Wars, was ich noch geschaut habe gestern, und dieser Tipp ist aus einem anderen Podcast gekommen, nämlich von Cowlitz Hills, hat mir die Debbie nämlich gesagt, dass der Tom Cowlitz das schaut. Und sie hat gesagt, er hat so geschwärmt davon. Und die haben uns auch schon mit, also die haben das Frankenstein, haben auch sie auch gesagt, dass das so gut sein soll. Und das haben wir gedacht, okay, Frankenstein, das hat er mal hingehaut mit diesem Tipp. Und deswegen haben wir jetzt gestern auf Apple TV Plus New Frontier heißt es, glaube ich. New Frontier, genau. Auf Apple TV Plus gibt es eine Staffel. Remnick heißt auf Englisch. Oder The Last Frontier heißt es so. The Last Frontier, nicht New Frontier. The Last Frontier. Und da geht's darum, das ist eine Miniserie auf, wie gesagt, Apple TV Plus. Und es geht um einen Flugzeugabsturz von in Alaska und in dem Flugzeug sind Häftlinge. Also Conair stürzt ab quasi. Also das sind nur richtig zache Häftlinge drin.
Schwere Jungs
und das Flugzeug stürzt eben da im winterlichen Alaska ab. Und dort ist eben dieser US Marshal, der Frank Remnick, gespielt vom Jason Clarke. Jason Clarke kennt ihr alle aus, weil ihm ist er auch voll bekannt vorgekommen, den kennt ihr alle aus Zero Dark Thirty. Da kann ich nicht her. Everest hat er mitgespielt, sie ist zum zweiten Mal. Woher kenne ich denn? Friedhof der Kuscheltiere 2019,
na. Ach so, ja, jetzt weiß ich, wenn du meinst. Ja, der hat oft so Nebenrollen.
Public Enemy, Oppenheimer.
Ja, Oppenheimer. Bei House of Dynamite spielt er auch mit. Deswegen,
House of Dynamite, jetzt, genau. Planet der Affen spielt er mit. der große Gatsby. Also man kennt das Gesicht. Ich habe gedacht, ah, den kenne ich. Ja, also das Gesicht, man kennt das Gesicht, aber man kennt es, glaube ich, nicht, wie du es richtig sagst, nicht als Hauptdarsteller, also nicht als Lead. Genau, und er ist da der US Marshal für das Gebiet und fährt dann eben zu diesem Flugzeugabsturz und da geht es dann gleich voll ab. Also das ist dann, was ich vorher gesagt habe über Frankenstein Kampfchoreo, ist da noch einmal richtig hochgeschraubt. Also das hat da schon ein bisschen Extraction Vibes, also Tyler Rake Vibes von der Kameraführung her. Und dann geht es eben darum, wie er dort in Alaska eben diese Häftlinge versucht einzusammeln. Und es kommt dann raus, es wird eine Agentin geschickt von Langley, ist CIA, glaube ich, gell? Es wird dann eine Agentin geschickt zur Unterstützung und genau, und dann kommt halt raus, dass hinter dem Flugzeugabsturz mehr steckt, wie nur dieser Flugzeugabsturz, plus dass das Flugzeug vielleicht auch nicht aufgrund eines technischen Gebrechens abgestürzt ist. Und dann geht es halt da so dahin in wirklich, wirklich cool, spannend, fesselnd, weil ich finde, das hat Frankenstein und auch das, also die Serie The Last Frontier hat das, dass du einschaltest und dann, es gibt ja so Serien, die haben die sofort, oder mit den ersten zwei, drei Bildern, denkst du so, boah, cool, das war sie, das gefällt mir. Und das war da so und das war bei Frankenstein auch so. Also das ist auch eine mega coole Serie, aber was hat man anderes von Apple TV Plus erwartet? Also das ist ja sowieso, die machen sowieso nichts Schlechtes. Außer ihre Ankündigungen von ihren Serien. Das machen sie schlecht. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn man auf so Con Air und wenn man auf so ein bisschen Manhunt und Verschwörungs- oder wie sagt man da, wie nennt man das? Wenn halt im Hintergrund doch mehr abläuft, wie es im ersten Anschein macht. Wenn man auf sowas steht, dann ist das eine mega gute Serie.
Sag's nochmal, The Last Frontier.
The Last Frontier.
Okay, ja, da bin ich. Es ist immer so, bei solchen Sachen, da habe ich immer Angst. Es gibt nämlich etwas, was ich mag solche Serien auch, aber es gibt was, wo man es dann immer, da rollt es mir die Zehenmühle auf, wie man so schön sagt in Tirol. Wenn so Leute so gestrandet sind irgendwo und dann wird Kannibalismus ein Thema auf einmal. Und ich habe dann nämlich einmal eine Serie gesehen, das kann ich jetzt auch gleich. Okay, soll ich gleich mit der nächsten Serie weitermachen oder wolltest du noch?
Ja, kann ich weitermachen. Ich wollte euch das ASMR vom Öffnen der Lego-Packung jetzt ersparen. Aber Kannibalismus kommt da nicht vor. Ich habe am Anfang, wo ich gelesen habe und die Debbie mir gesagt hat, um was es da geht, habe ich auch gedacht, ach so, okay, jetzt stürzt das Flugzeug ab und dann müssen die da in der Wildnis überleben, wenn sie sich gegenseitig auffressen oder so. Ist da ein bisschen anders. Aber da habe ich den Film, hast du den Film gesehen mit der Footballmannschaft oder Fußballmannschaft, die abstürzt?
Boah, das ist so schlimm. Hey, das kann ich mir ehrlich sagen. Den Film habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten schon eine True Crime Podcast-Serie über genau den Absturz in die Anden von dem Football-Team habe ich angekocht.
Du ziehst schon noch wieder die wahre Geschichte.
Das ist ja wirklich, was da abgegangen ist. Also das ist eine wirklich, wirklich schlimme Geschichte. Ja, bei so, noch gar nicht so lange her, habe ich die Serie The Terror angeschaut. Mhm. Und The Terror ist angelegt gewesen, glaube ich, als einfach abgeschlossene Serie. Die hat, ich glaube, 8 oder 10 Folgen. Und da geht es um das Schiff, das im Ende 19. Jahrhundert in See gestochen ist, die Nordpassage zu entdecken. Also die haben einen Seeweg zwischen London und New York gesucht, glaube ich. Und
wie hat denn das Schiff geheißen?
The Terror hat das Schiff geheißen.
Das Schiff hat The Terror geheißen?
Genau, die MS Terror. Ah,
guter Name.
Das hat Terror geheißen und die ist mit einem Schwesternschiff in See gestochen, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie das Schiff geheißen hat. Und da ist halt von Anfang an alles schiefgegangen. Da war es halt so, dass sie für 2 Jahre haben sie Vorräte gehabt, sind dann aber eben im Backeis eingefroren und haben dann, glaube ich, 5 Jahre auf dem Schiff verbracht.
Okay.
Und die ersten Seeleute sind schon ganz am Anfang an Bleivergiftungen verstorben, weil die Konserven, die sie mitgehabt haben, sind mit Blei verlötet worden.
Ah, okay.
Und so war das ganze Essen natürlich mit Blei verseucht, was zu
Bleidis.
Boah, was zu Bleidis. Gut, Michi, sehr gut. Gratuliere.
Gut,
ja. Ja, und die hat dann dazu geführt, dass das Essen im Prinzip ungenießbar war. Und die haben sich dann auch irgendwann auf Kannibalismus stützen müssen, um zu überleben. Und das habe ich dann hätte ich fast abgebrochen. Hey. Weil alleinig die Situation, so im Eis gefangen sein, finde ich schon einmal schlimm. Das ist ja etwas, was immer wieder Thema ist bei Serien und Filme, Horrorfilme oder Kriminalfilme.
Ja.
Ja, und bei der Serie, hey, ist das echt wirklich, wirklich schlimm. Die ist sehr gut besetzt. Da spielen der Jared Harris spielt mit. Den kenne ich mittlerweile ja wirklich alle. Der war der Professor Moriarty in die Guy Ritchie Sherlock Holmes Filme.
Hast du letztes Mal auch schon
gehabt, der spielt oder? Da bei House of Dynamite mit, genau.
Ja, stimmt.
Dann der Adam Nagidis, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und der Schauspieler, wo man sich auch fragt, woher kenne ich den? Und zwar spielt er bei Game of Thrones in Wildlingskönig. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. Der ist halt auch sehr bekannt und das ist auch einer von den Nebendarsteller, die jeder kennt und wo man nicht wirklich weiß, wo der
herkommt. Kennt, ja.
Sir, warte mal, der Kieran Hinds heißt der.
Okay.
Und der spielt zum Beispiel bei Die Frau in Schwarz mit dem Daniel Radcliffe.
Der okay, ja.
Und eben bei Game of Thrones. Und der hat auch der hat auch so ein Charaktergesicht. Und der wird auch oft für so Jahrhundertwende-Filme gecastet, weil wenn du dem so einen Backenbart anmachst, anklebst, dann schaut er einfach aus, hey, wenn du dir, stell dir einfach einen Nachtwächter 1850 in London vor, genau so schaut der Typ aus.
Geil. Ja.
Und da gibt es mittlerweile eine zweite Staffel, also die Geschichte von dem Schiff oder von der Entdeckung der Nordwestpassage, die ist abgeschlossen. Da gibt es jetzt aber eine zweite Staffel, wo ich nicht ganz genau weiß,
um was es geht.
Weil in der zweiten, da geht es um so eine japanisch-amerikanische Gemeinde, 1941. Das beruht wohl auch auf Begebenheiten. Und da geht es aber gar nicht mehr um die Terror. Aber die Serie heißt immer nur The Terror.
Okay.
Ja. Zweite Staffel habe ich nicht gesehen. Ist ein Jahr später rausgekommen. Die erste Serie war 2018. Ist alles auf Prime zum Anschauen. Kann ich sehr empfehlen. Zumindest die erste Staffel ist wirklich nervenaufreibend. Ist nichts für schwache Mägen. Muss man schon ein bisschen was aushalten an Suspense. Aber wie gesagt, ist eine gute True-Crime-Serie.
Ja, wenn du gestrandete Schiffe magst, dann schau da jetzt heute, bevor schlafen, oder schau dir jetzt im Anschluss da noch Frankenstein an.
Ja, das mache ich vielleicht sogar.
Das ist, hat mich jetzt kurz erinnert an das, was du gerade erzählt hast.
Mal Ziggy gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, weil hätte ich noch so viele Sachen. Ey. Vielleicht können wir da einen zweiten Teil machen, ha?
Ja. Marco, je nachdem, wie lange Marco noch krank ist. Nein, kann man auf jeden Fall machen. Ich finde das ganz witzig, einmal so wieder einmal sich so auf. Man kann auch ruhig noch ein bisschen weiter quatschen. Ist jetzt nicht so tragisch. Also, wir sind schon drüber, das weiß ich nicht. Weit drüber. Aber wenn du was hast,
ja. 58 Minuten.
Hoch mal nochmal. Na, erzähl, wir haben ja am Anfang ein bisschen länger.
Länger. Genau. Ich habe jetzt schon ein bisschen davon geredet, aber habe nie so richtig Zeit gehabt, das in seiner Gänze zu loben, in seiner Gänze zu beschreiben. Und zwar, du hast am Anfang schon richtig gesagt, Deep Space Nine.
Ich glaube, wir haben doch keine Zeit mehr.
Nein, Michi, hör zu. Deep Space Nine ist ein bisschen als Stiefkind bei die Star Trek Serien behandelt worden, weil das war natürlich die Serie zwischen die zwei großen neuen Installationen zwischen Next Generation und The Voyager. Und Deep Space Nine hat gleich von Anfang an ein bisschen einen schweren Stand gehabt. denn es ist eine Star Trek Serie, aber der Track durch die Stars ist schon einmal zum Stehen gebracht, weil es handelt sich nicht um ein Raumschiff, sondern es handelt sich um eine Raumstation, die, wie es der Name schon sagt, stationary ist, also nichts mit Track. Das nächste war, dass sie zeitgleich, glaube ich, zu den letzten zwei Staffeln von Next Generation produziert und ausgestrahlt worden ist. Und sie haben einen Charakter, der bei Next Generation, glaube ich, nicht so der beliebteste war, nämlich in Chief O'Brien, der Chefingenieur auf der Enterprise, das Scotty, der Neue, der ebenfalls Ire ist. Wobei das Scotty war ja Kanadier, oder?
Der Scotty war Schotte.
Schotte,
deswegen heißt das das Scotty.
Ja, stimmt. Der spielt eben bei Deep Space Nine mit. Und das Nächste, was dem Ganze ein bisschen schwer gemacht hat, Deep Space Nine hat die typischen Computeroberflächen, die man aus Star Trek kennt, nicht. Also man weiß ja aus Next Generation, dass die Oberfläche von den Computern auf der Enterprise, die haben ja die sanften Linien, also quasi so gelb, orange, rot, blau auf schwarzem Hintergrund. Wo quasi jede Information, die sie wissen müssen und jede Darstellung wird in dem Computerinterface so mit so orange fließende Linien umrahmt. Und die Enterprise selber hat auch so einen sehr, ich sage jetzt mal, Apple-Launch-mäßigen Look gehabt für die damalige Zeit. Also die hat ja helles Interieur, beige, weiß, hellgrau. Beige. Ist da ja immer alles gewesen. Und bei Deep Space Nine ist alles schwarz-grau Metall. Und das Computer-Interface ist eben auch dunkelblau, dunkelgrün auf schwarz, weil es handelt sich da nicht um eine Föderationsraumstation, es handelt sich um eine Raumstation der Cardassianer.
Na, Wahnsinn. Habe ich mir fast gedacht, wo ich das gesehen habe, das kann keine Föderationsraumstation. Das muss eine cardassianische Raumstation sein.
Also so weit, so uninteressant oder so schlecht, wenn sich viele denken, aber jetzt kommt's. Die Stories bei Deep Space Nine sind fantastisch. Ich gehe so weit, ich sag's jetzt, Deep Space Nine ist das Game of Thrones des Star Trek-Universums.
Das ist ja eine mutige Aussage.
Hey, die haben so gute Geschichten für das geschrieben.
Ja.
Ja, das war wirklich, das wird von Folge zu Folge besser. Da kommt alles drin vor. Politische Intrigen, religiöse Fanatiker, Spione.
Alles, mit dem du dich gern beschäftigst.
Giftanschläge, Proxykriege. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr Star Trek untypisch. Denn, was ja bei Star Trek auch bis dahin typisch war, war so die Monster of the Week Episoden. Also du hast im Prinzip jede Folge Star Trek, the Original Series, also die 60er, und jede Folge Star Trek Next Generation hast du für sich geschlossen als einzelne Geschichte anschauen können. Und bei Star Trek Deep Space Nine, da haben sie mehrere größere und kleinere Plots, die sich über die ganzen Staffeln hinziehen.
Okay. Und deswegen, ich schaue deswegen oft einmal, ich muss ganz kurz schauen, was die Toffee frisst, aber reden wir weiter. Ich schaue deswegen oft einmal Star Trek Next Generation zum Einschlafen, wenn ich nicht schlafen kann.
Ja.
Weil das kannst irgendwie, das ist nicht so, weißt du, da ist nicht so viel Aufregung, da wird oft einmal Leute diskutiert, da ist nicht viel Action. Das ist echt ganz, ganz nice, so zum Nebenbei ein bisschen hochen. Geht das beim Deep Space Nine dann demnach auch, oder?
Ah, das geht auch, aber es gibt halt immer wieder Mehrteiler, viel öfter wie bei Next Generation. Ich glaube, bei Next Generation gibt es eine Handvoll, zwei oder drei Teiler. Bei Deep Space Nine kommt es schon öfter vor, Mehrteiler. Und es werden ganz viele Sachen aus die 60er Jahre aufgegriffen, die in die 60er Jahre in der Original Series Rolle spielen. Und du hast dann schon so, dass viele Episoden aufeinander aufbauen und zwar nicht hintereinander. Also da kommen Geschichten vor, die dann das Sprungbrett für Episoden darstellen, die dann vielleicht erst in der nächsten Season kommen oder so.
Ah, okay.
Und das ist schon sehr interessant und das ist ja sehr gut geschrieben. Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan, weil die ja so vieles damals schon gemacht haben in die Mitte 90er Jahre, was eigentlich bei vielen Serien erst heute jetzt, 30 Jahre später, quasi Standard geworden ist, wie du eine Fernsehserie erzählst. Also die haben das wirklich, die haben Sachen gemacht, die haben dann jahrzehntelang das niemand mehr gemacht, wie so Stories erzählt werden.
Okay.
Ja, das war schon, ist für
ziemlich. Ja, du bist jetzt schon länger, du liegst uns mit dem jetzt hier schon länger in den Ohren.
Mir ist
positiv.
Positiv, ja.
Ist ja fast schon Fallout.
Ja, ich bin da wirklich, also meine Liebe für Star Trek hat sich potenziert, hey, mit Deep Space Nine, weil ich habe früher auch noch einzelne Folgen gesehen und habe das auch nicht so cool gefunden, weil man hat die Charaktere müssen halt auch wachsen an einem. Also das ist, wenn man die Charaktere einfach so sieht, denkt man sich, hey, die sind ja alle irgendwie unsympathisch oder so. Die sind ja nicht irgendwie alles unsympathische, flache Typen und Mädels. Aber das sind wirklich Charaktere mit einer extremen Tiefe und die Tiefe wird halt über eine lange Zeit erst aufgebaut.
Aufgebaut. Aber da spielt nicht die Whoopi Goldberg mit, oder?
Whoopi Goldberg spielt bei Next Generation mit.
Ah, okay.
Spielt sie die Kleinen, die Barkeeperin.
Ja, genau. Okay.
Wir sind jetzt bei Star Trek Deep Space Nine, sind wir momentan bei Staffel 3, Folge 26. Die haben eben ziemlich viele Folgen und ziemlich viele Staffeln, insgesamt 7 Staffeln und pro Staffel haben die ja weit über 20 Folgen jeweils. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass ich gerade sehe, dass Star Trek Deep Space Nine aus Netflix rausgenommen wird.
Also, es wird einiges aus Netflix rausgenommen, also auch Big Bang, wobei mich es jetzt wundert, weil Big Bang ist ja Warner und wie wir ja wissen, hat ja außer der unser oranger Freund ändert noch was dran, weil Paramount jetzt ja Hostile Takeover-Angebot gemacht hat. Für Warner. Aber Netflix hat ja Warner gekauft und Warner ist ja Big Bang und ist nicht Star Trek auch Warner?
Star Trek ist eigentlich Paramount.
Stimmt, genau. Na, ist es vielleicht deswegen, dass es sauber geht. Weil die sich nicht mehr mögen.
Oh, das kann natürlich sein. Eieiei, aber wo scheidest du in Zukunft? Da auf Paramount Plus. Haha.
Aha.
Ja. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wenn man nichts von Star Trek kennt, gar nichts, kann man gern mit dem anfangen.
Okay.
Das ist echt gut.
Ja, ja. Ja, ich glaub's da. Ich glaub's da. Ich finde Next Generation mag ich ja wirklich gern. Also finde ich wirklich cool. Aber vielleicht ist das auch mal was. Vielleicht gehe ich doch einmal da runter und schauen wir das auch runter. Deep Space 9 ist das, keine Ahnung.
Aber da on the alley. Man muss halt, was ein bisschen ein Bummer ist, wenn man das mit modernen Augen anschaut, die 4K-Pracht aus dem Jahr 2025 gewohnt ist, da muss man bei Deep Space 9 gleich eine ordentliche Schippe zurückstecken, weil Next Generation und ich glaube, auch Voyager ist ja mittlerweile HD restauriert worden. Also die kann man auf die Streamingdienste in sehr hochauflösender Glory anschauen. Deep Space Nine hat die Behandlung nicht erfahren. Ich habe mal probiert zu recherchieren, was der Grund ist, wieso Deep Space Nine immer noch in SD, glaube ich, heißt das Format, gestreamt wird.
Ja, oder HD wird es wahrscheinlich
sein. Nein, es ist nicht einmal HD.
Okay.
Es ist weniger als HD, also es ist wirklich die alte Fernsehauflösung. Das liegt daran, dass sie bei Deep Space Nine sehr viel computeranimiert haben schon. Also ich glaube, alle Außenaufnahmen von der Raumstation, dann gibt es einen Charakter, der komplett computeranimiert ist.
Okay.
Also komplett nicht, aber wenn da gibt es einen Formwandler und jedes Mal, wenn der sich verwandelt, dann ist das so ein T-1000-Effekt.
Ah, okay.
Und ich glaube, dass das schwierig zum Restaurieren, also das habe ich einmal gelesen, wobei ich das nicht ganz verstanden habe, warum, also ich nicht glaube, sondern ich habe gelesen, dass das anscheinend schwierig zum Restaurieren ist, die Szenen, die komplett aus dem Computer kommen. Das klingt ein bisschen shady, der Grund, das ist jetzt auch so Reddit-Wissen, also das ist nicht nichts Offizielles.
Okay.
Ja.
Ja gut, dann hast du das jetzt auch noch eingebaut.
Tja.
Super.
Das habe ich jetzt eingebaut, tja, wie du das Büro vom Santa Claus in den Baum.
Super, Marco, dass du das jetzt deswegen bist krank, weil du das nicht anhauchen wolltest.
Nein.
Deep Space, nein. Na,
das hat aber der Michi, cool. Deep Space, nein.
Deep Space, nein, genau.
Nicht Deep Space, ja.
Nicht Deep Space, nein, auf keinen Fall. Nein, Deep Space, nein, vielleicht einmal Deep Space, ja.
Also schau Deep Space, mal. Vielleicht.
Genau.
Ja.
Jein, Deep Space, jein. Grüße gehen raus an ein fettes Board. Genau, so, dann Andy. Lass mal gut sein, damit der Marco morgen, wenn er wieder fit ist, das auch in Ruhe schneiden kann. ja, war cool. War eine sehr schöne Episode, finde ich. Sehr angenehm, da Doppel-Eskapismus zu machen, mit dir über Serien und Filme zu reden und nebenbei den Weihnachtsbaum zu bauen.
Da wissen wir gar nicht mehr, wie das war. Gell? Da haben wir die ersten 7 Folgen haben wir so aufgenommen. Gell?
Das war voll, ist echt voll cool. Ich glaube, der Marco soll einfach... Nein.
Boah. Aber es stimmt ja noch gar nicht. Wir haben insgesamt, haben wir glaube ich, 5 Folgen zu zweit aufgenommen, weil wir haben ja damals eine Folge ganz am Anfang mit Lissandra gehabt.
Genau, und hat mal wiederholen.
Und 2 Folgen mit Marco, der damals einfach nur Gast war.
Ja, unser E-Sport-Gast war der Marco damals. Der E-Sport-Gast,
genau, ja.
Und jetzt ist er der fast der bravste
Podcaster. Mittlerweile, ja. Ja, dann wünsche mir Marco von der Stelle noch eine gute Besserung und alles ja. Gute. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Folgt uns auf Instagram. Wir haben für nächstes Jahr haben wir eine kleine Orga-Ansage, weil wir wechseln vielleicht unseren Anbieter, oder?
Ja, das ist egal, das merkt keiner.
Ah, das merkt keiner.
Das ist nur für uns.
Okay, gut, dann vergesst es, wir wechseln unseren Anbieter, aber das also ist nur
du wolltest ein Kino-Event ankündigen, oder?
Das Kino-Event, das kündigt, das ist noch in der Arbeit, da habe ich meine, also ich arbeite gerade solo an einem Rogue-Kino-Event, da habe ich Michi und Marco noch gar nicht informiert drüber, aber ich werde jetzt nach dieser Aufnahme mit Michi kleiner ein kleines Business-Gespräch abhalten, wo ich ihm ein paar Vorschläge machen werde.
Davon das Olympia-Kino gibt es nicht mehr.
Okay, gut, dann vergesst es mit dem Kino. Nein, da könnt ihr euch viel leichter was freuen im Jahr 2026.
Wenn es durch unseren demokratischen Prozess
geht. Wenn es durch einen demokratischen Prozess durchgeht. Ja, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir melden uns nächste Woche nochmal mit unserem Weihnachtsspecial. Danach geht es in die Weihnachtspause. Und bis dahin aber wünschen wir euch eine schöne Woche und wir sagen bis bald.
Genau, ich sage auch noch, danke fürs Zuhören und wenn ihr nicht wisst, was ihr euren Kindern, Eltern, Ehepartnern oder so zu Weihnachten schenken wollt, dann schenkt es doch uns einfach an Patreon.
Yeah,
das einfach ist unser das Patreon. Super genau. Gute Idee. Das ist gut, gell? Weil wie der Trump sagt, die Kinder haben auch mit einem Stift genug und mit einer Puppen und die Slippers für die Oma braucht man auch nicht. Also nicht sparen, sondern Patreon werden beim Popkulturbastel.
Das wäre cool, genau. Dann können wir uns bessere Ausrüstung kaufen. Ich kann mir mehr Pins mit heidnischen Symbolen drauf zulegen.
Genau. Ja. Wir können die Kino-Events finanzieren.
Genau.
Vielleicht auch mal was anderes machen. Genau. Aber ja, das nur, wenn wer Lust hat und Geld über. Sonst seien wir auch froh, wenn ihr uns einfach zuhört. Dann bis nächste Woche. Feinen dritten Advent schon.
Ja, und tschüss. Bleibt cool.
Bleibt cool.
So klingt der Mathe jetzt gerade.
Ja.
Bleibt cool.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.